Guten Morgen. Wir haben vorige Woche ein bisschen etwas von dem Text des Scotus Eriogena besprochen, der in unserem Flaschbuch abgedruckt ist. Und ich habe Sie dabei einerseits auf Punkte hingewiesen, jener Fragestellungen abzeichnen, die wir schon bei Boethius besprochen haben. Andererseits aber habe ich Sie auch aufmerksam gemacht auf die dort auftauchende Frage, grundsätzliche Frage des Verhältnisses von rationaler Argumentation und Glauben überhaupt. Diese Frage hat dort einen ihrer sehr vielfältigen, also nur einen von vielen Ursprüngen, nämlich an dem Punkt, wo es darum geht, wie die Möglichkeiten, unsere Möglichkeiten, eine Aussage, eine Behauptung, eine sachhaltige Aussage über das Wesen Gottes zu bilden, also wo es darum geht, bis zu welchem Grad so eine Aussage adäquat sein kann. Dort an dieser Stelle hängt das Problem sehr stark mit dem Phänomen der Gegensätzlichkeit zusammen. Wenn Sie sich an diesen Punkt erinnern, also wenn er was Bestimmtes ist, dann ist er auch was Bestimmtes anderes nicht. Und dann steht man vor dem Problem, dass man entweder sagen muss, in ihm selber gibt es eine Gegensätzlichkeit, das ist unangenehm. Und genauso unangenehm ist es aber zu sagen, in ihm ist nur die eine Hälfte des Gegensatzes und die andere ist außerhalb, weil dann gäbe es etwas außerhalb von ihm. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, auf solche Gedanken zu reagieren. Und eine, die wir dort gesehen haben, ist die, so eine Art, ich habe das genannt, Über- oder Superbegriffe zu den jeweiligen Gegensätzen zu bilden. Also ein Fachausdruck, der in der Philosophiegeschichte dann auch noch bis ins 17. Jahrhundert eine Rolle spielt, um das zu bezeichnen, ist das Wort eminent. Also wenn man so einen Begriff hat wie Wesenhaftigkeit, und dann hat man einen Gegenbegriff, das Unwesen, oder man hat einen Begriff, ist ja egal, kalt und warm oder irgendeine Gegensätzlichkeit. Und was die wollen, ist ja sozusagen was zu bezeichnen, was dem Ganzen zwar inhaltlich zugrunde liegt, aber nicht so einen Gegensatz darstellt, das Positive, das ursprüngliche Positive, von dem das die zwei Seiten sind. Und ein Ausdruck, der also da zumindest noch bei Descartes und ich glaube auch bei Spinoza sehr stark in Gebrauch ist, ist diese Qualität in Eminenz, in eminenter Form, also ohne, also nur das zugrunde liegende Positive, von dem jenes Positive, das wir benennen können, und das dazugehörige Negative sozusagen jeweils nur Einschränkungen sind. Eine andere Möglichkeit, damit umzugehen, die sehr viel radikaler klingt auf den ersten Blick, ist, dass man sagt, na, wir entziehen dieser Art von rationaler Argumentation überhaupt das Vertrauen. Darauf lassen wir uns gar nicht ein. Eine Sache, wo wir immer nur in solche Widersprüche kommen, das schalten wir ganz ab. Antidialektiker heißen die, die diesen Standpunkt vertreten. Und dieser Lanfranc, der an zwei verschiedenen Orten, habe ich gesagt, der Amtsvorgänger von Anselm gewesen ist, das ist so ein Typ auf der Gegenseite, einer, der sozusagen noch ein Vertrauen in die rationale Argumentation bewahren möchte, Berengar von Tours. In der Hauptsache haben wir vorige Woche aber eigentlich das große Stück, über das wir geredet haben, war dieser Gottesbeweis von Anselm von Canterbury. Ich wiederhole das nicht, Sie können es sich ja auch nochmal anhören. Einerseits ist er sehr interessant und bis auf den heutigen Tag ein Faszinosum um seiner selbst und seiner logischen Struktur willen. Also Sie können den ja auch in dem Flaschbuch lesen, das ist etwas, was Sie ungefähr zu skizzieren imstande sein müssten. Den Beweis zu verstehen ist vielleicht zu viel verlangt. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der das überhaupt jemanden gibt oder jemals gegeben hat, der das sozusagen bis ans Ende ausgelotet hat, was da für Probleme drinnen stecken. Aber die Oberflächenstruktur ist einfach zu kapieren, die Grundbegriffe, dieses Ens quo maius cogitari non potes, das muss man verstanden haben, und dieser Übergang von hat das im Verstand, und dann muss es auch, dann kann er ihm die Existenz nicht vorenthalten und so weiter. Andererseits ist das Ganze aber auch ein Beitrag zu dieser Debatte zwischen den Dialektikern und den Antidialektikern. Nämlich, weil er da so einen bestimmten Weg sucht, der sagt, natürlich ist das Erste der Glaube. Der Glaube kann sozusagen durch nichts ersetzt werden. Herr, der du mir den Glauben gegeben hast, lass mich jetzt auch mal ausprobieren, ob der Verstand, den du mir auch gegeben hast, so gut funktioniert, dass ich deine Existenz auch noch rational beweisen kann. Aber also beweisen, und er sagt, ja, da habe ich was, aber eben nicht bekehren, also kein Ersatz für den durch die Offenbarung gegebenen Glauben. Also das sollten Sie verstehen, und dann sollten Sie halt über den dann sollten Sie sich auch noch merken, ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, was sind denn, es gibt viele, aber was sind die zwei wichtigsten Hauptangriffspunkte, wenn man kritisch gegenüber diesem Beweis sich verhalten möchte? Und da habe ich Ihnen gesagt, ein Punkt ist diese Sache mit dieser Idee von dem, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann selbst, ob das ein widerspruchsfreies Konzept ist überhaupt. Das ist natürlich dann eine Sache, die immer wieder unter verschiedensten Gesichtspunkten neu diskutiert werden kann, vor allem natürlich von zahlentheoretischen, mathematischen Überlegungen her interessant ist. Und der andere Angriffspunkt, der in der Philosophiegeschichte eine sehr, sehr große Rolle bis auf den heutigen Tag spielt, dass man sagt, naja, es Existenz, man kann nicht einfach davon ausgehen, dass Existenz ein Prädikat ist, dass zu den anderen Prädikaten, die eine bestimmte Sache beschreiben, noch dazugenommen werden kann, und dann ist sozusagen der Inhalt dieser Sache bereichert. Da habe ich Ihnen das Beispiel mit den Heiratsannoncen gebracht. Also der Hauptvertreter dieser Kritik ist Kant gewesen, der also diese Existenz ist kein reales Prädikat. Fußnote für die, die sich für Philosophie interessieren. Das heißt, man kann natürlich auch, das heißt natürlich nicht, dass es überhaupt kein Prädikat sein braucht. Also aber eben nicht ein reales Prädikat, das zu dem Inhalt noch was dazu fügt. Also eine Denkvariante, die bei Gottlob Frege eine gewisse Rolle spielt, ist zu sagen, Existenz ist schon ein Prädikat, aber es ist ein Prädikat zweiter Stufe. Das sagt nicht über eine Sache, dass sie eine bestimmte Eigenschaft hat, sondern also es ist nicht eine Aussage über eine Sache, sondern eine Aussage über Begriffe. Existenz ist, wenn man Existenz von einem Begriff aussagt, dann behauptet man, dass dieser Begriff erfüllbar ist. Also von dem Begriff sagt man, dass es mindestens einen Gegenstand in der Welt gibt, der diesen Begriff erfüllt oder so. Aber das nur eine Fußnote. Jetzt noch zwei zusätzliche Bemerkungen zu Anselm. Also auch noch etwas ganz Entscheidendes, ein entscheidender Punkt in seinem Beweis, diese Idee mit Existenz im Geist. Wir sagen, wir reden mit dem Kerl da und mit dem Ungläubigen und sagen, also pass auf, jetzt erzähl mal, was ich meine, was wir unter Gott verstehen, das ist eben dieses Wesen, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Hat das verstanden? Und dann sagt er, ja, hab schon verstanden, was du sagst. Und jetzt schnappt da, lassen wir da das erste Mal was zuschnappen und sagen, ha, also dann gibt es diese Sache wenigstens in deinem Geist. Gibst du das zu? Und er gibt es zu und so weiter. Dann kommt der eigentliche, der zweite Schnapper so quasi. Aber da kann man natürlich auch schon sagen, was soll das heißen, Existenz im Geist? Bin ich, wenn ich sage, ich habe es verstanden, auch schon verpflichtet anzunehmen, dass es etwas gibt, wenn auch nur in meinem Geist, was diesem meinem Zustand verstanden zu haben, entspricht, ist sozusagen mit meiner Zustandsänderung von ich habe vorher nie gewusst, dass man sich sowas vorstellen kann, sowas, darf man da dazu übergehen, darf man da parallel dazu sagen, aha, das heißt also, eine Sache, die vorher nicht in deinem Geist war, ist jetzt in deinem Geist. Das ist eine sehr, sehr wichtige Frage. Ob durch die Kapazität des Denkens, ob durch eine Aktivität des Denkens sozusagen auch ein Gegenstand immer definiert ist. Ob, wenn ich denke, es dann auch mir gestattet ist zu sagen, aha, daher gibt es etwas, was ich denke. Das ist natürlich nicht genau das Gleiche. Es gibt verschiedene Seiten, von denen her man das sehen kann. Also zum Beispiel eine Seite, von der man das sehen kann, ist, dass man sagt, naja klar, wenn wir bereit sind, den Begriff Gegenstand selbst, ja, sozusagen nicht einfach, sondern auf einer Skala mit quasi verschiedenen Härtegraden zu verstehen. Wenn wir bereit sind zuzugeben, dass man den Begriff Gegenstand in verschiedenem Sinn verwenden kann, und zwar so, dass diese verschiedenen Sinne auf einer Skala von schwach bis stark aufgetragen werden können. Auf dieser Skala wäre sozusagen das Allerschwächste, was es überhaupt gibt, das Unverbindlichste, das, was Kant, vielleicht ist es sogar noch schwächer, aber Kant hat einen Ausdruck für etwas, das ist der Gegenstand sensu logico. Man könnte sagen, das Allerschwächste ist der Gegenstand sensu rhetorico. Da würde man sagen, ein Gegenstand ist alles, worüber man reden kann. Ist eigentlich wurscht, was sonst mit der Sache los ist, das nenne ich Philipp. Ja? Haben Sie es alle, den Philipp? Und dann haben wir einen Gegenstand, über den wir reden können. Sie werden dann sagen, na, erzählen Sie uns mal was über den Philipp. Ich sage, der Philipp hat vier Ecken, ist aber vollkommen rund. Jetzt, an dem Punkt wird jemand von Ihnen aufstehen und sagen, naja, also Moment, den kann es ja gar nicht geben. Nicht? Etwas, was vollkommen rund ist, kann ihm keine Ecken haben. Das ist ein unmöglicher Gegenstand. Ja? Aber geredet haben wir doch über ihn. Wenn ich aber sage, es ist ein unmöglicher Gegenstand, dann habe ich als Gegenbegriff, was sind überhaupt logisch mögliche Gegenstände, die keinen Widerspruch beinhalten. Dann bin ich um diese eine kleine Stufe stärker geworden mit meinem Begriff von Gegenstand. Ja? Und so kann man da über einige, also jetzt sind die Anforderungen größer. Nicht alles, was man sich einfallen lässt, ist jetzt ein Gegenstand, sondern es muss einen ersten Test bestehen. Und jetzt kann man nach der Reihe so schwierigere Tests machen. In der theoretischen Philosophie kann man im Grunde sagen, das Stärkste, was dann am anderen Ende kommt, da kommen viele ganz einfach unterscheidbare Sachen dazwischen. Also eine Zwischenstufe sind mathematische Gegenstände zum Beispiel. Das Stärkste, was man annimmt, was man finden kann, ist der unabhängig von uns existierende materielle Gegenstand, der sozusagen für sich selbst war. Über den etwas sagen zu können, muss man sich mit ihm selbst auseinandersetzen. So, ne? Das ist so quasi die Idee, das ist der Stärkste, der hat das stärkste Eigenleben. Ne? Der unabhängig von uns existierende, aber wahrgenommene materielle Gegenstand, der mal in jenem, mal in einem anderen Zustand ist und wo wir, um herauszufinden, was die Gesetzlichkeit seiner Zustandsänderungen ausmacht, uns mit ihm selbst beschäftigen müssen. Das ist das, wo man normalerweise sagt, ne, das ist so eine richtige Sache. Patsch, wie das Buch da oder so. Ne? Dieses Thema ist hier angesprochen. Ne? Inwiefern ist dadurch, dass ich was konzipiere, auch in meinem Geist etwas da, in einem Sinn von Dasein, der natürlich nicht jetzt der stärkste Sinn von Dasein ist, weil es ja nicht in der Wirklichkeit existieren muss. Bei den meisten Sachen ist es so, dass man daraus nicht schließen kann, dass sie in der Wirklichkeit existieren, aber bei Gott, sagt Anselm, bei dem Wesen, über das hinaus nichts Größeres gedacht werden kann. Also das ist ein Punkt, der im Weiteren auch noch eine große Rolle spielt. Und die Kehrseite von dem, was ich Ihnen jetzt dazu gesagt habe, ist natürlich, er spielt auch selbst darauf an einer Stelle in dem Proslogion, wo er den Beweis davor führt, dass mit dem Verstehen eines sprachlichen Ausdrucks, eines Nomen, zwar die Existenzien zu eines abstrakten Gegenstands oder imaginären Gegenstandes angenommen wird, aber mit dem bloßen Gehörthaben des Wortes muss das nicht so sein. Na, das ist die Stelle, das sagt er dort. Also, dass der sagt, ich habe es gehört, zu dem, mit dem wir uns da unterhalten, das reicht nicht ganz aus. Na, er muss schon so, wie ich es Ihnen das vorher erzählt habe, gesagt, ich habe schon verstanden. Na, ja, haben Sie das? Das ist sehr wichtig, dass er darauf, da ist er selber darauf aufmerksam. Das alles hat natürlich Bezüge zu der vollkommen allgemeinen Frage, von welcher Art sind überhaupt die möglichen Beziehungen zwischen Wörtern, Konzepten, Vorstellungen, die diese Wörter mit sich führen, und Sachen. Und jetzt natürlich wieder verschiedene Arten von Sachen. Diese große Frage ist da mit diesem, ich habe es im Geiste angesprochen. Jetzt lese ich Ihnen noch eine zweite Sache so ganz kursorisch vor. Das ist so eine Passage, das sagt Ihnen auch ein bisschen was. Das sollte man über diesen Anselm von Canterbury auch wissen. Dann kommt noch was Drittes. Aber dieses Zweite, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Das ist aus einer anderen Schrift. Monologion, nicht Proslogion, sondern Monologion. Das ist so eine Passage, da wirft er allerhand Fragen über das Wesen Gottes und über die göttliche Natur auf. Da geht es nicht um diesen speziellen Begriff desjenigen, worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann, sondern da diskutiert er so Fragen, die die Leute überhaupt haben, die typisch sind als Auslöser für diese Debatte zwischen Dialektikern und Antidialektikern. Die göttliche Natur, seit wann also hat sie existiert, diese göttliche Natur? Wenn wir hier eine Antwort geben, nicht impliziert wird, wenn wir hier eine Antwort geben, haben wir schon den einen Fuß in der Falle drinnen. Nicht? Weil dann, sagen wir, wenn wir sagen, seit dann und dann oder seit irgendwann so, dann müssen wir sagen, dass sie in der Zeit existiert und dann muss eine Zeit vorher gegeben haben. Ist schon, kann schon peinlich werden. Dann schließt er aus und sagt, wenn sie einen Anfang hat, dann hat sie ihn entweder durch ein anderes oder aus sich selbst heraus. Und sehr interessant ist, dass er dann auch sagt, auch diese Konzeption aus sich selbst heraus kann nicht widerspruchsfrei erhalten werden. Weil dann wäre es in sich gedoppelt in einer bestimmten Weise. Ist aber in jeder Hinsicht immer mit sich einig. Jetzt erinnern Sie sich an diese Probleme, die da bei dem Scotus Eriogena mit der Bewegtheit oder mit der Bewegung da waren. Also das ist aber hier sehr systematisch bei Anselm, so wie es keinen Anfang hat, sagt er, dann kann es auch kein Ende haben und so weiter. keines von beiden gedacht werden kann und beides ohne die Wahrheit nicht wahr sein kann, so ist es unmöglich auch nur zu denken, dass die Wahrheit einen Anfang oder ein Ende habe. Also im Wienerischen, in einer sehr vereinfachten Fassung, diese These, was war ist, muss wahr bleiben und immer schon wahr gewesen sein. Ne? Da gibt es keine Veränderungen. Und warum ich Ihnen das jetzt sozusagen, warum ich Ihnen da was vorlese, ist wegen einer ganz bestimmten Stelle, nämlich, wo er dann sagt, wo er dann über das Nichts spricht. Erinnern Sie sich an diesen Fredegisius von Tours, der sich da den Kopf darüber zerbrochen hat, was das Wort Nichts bedeutet. Und er gesagt hat, eigentlich kann man nicht sagen, dass es irgendwas gibt, was das Nichts ist. Also das hat offenbar eine Bedeutung. Wenn es überhaupt eine Bedeutung hat, dann hat es eine Bedeutung, ohne dass es eine Sache gibt, die der Referent wäre. Aber, habe ich Ihnen gesagt, trotzdem möchte er nicht auf den Satz verzichten, Gott hat die Welt aus dem Nichts geschaffen. Also da muss man so vorsichtig durchklavieren. Und dazu macht Anselm eine sehr, sehr wichtige und interessante Aussage. Also es beginnt damit, dass er sagt, quando ergo nihil erat illa non erat, diese Wesenheit, et quando nihil erit illa non erit, als das Nichts war, war jene nicht, diese göttliche Natur, und wenn das Nichts sein wird, wird sie nicht sein. Wieso hat sie also aus dem Nichts angefangen und wieso wird sie zum Nichts gelangen, wenn sie noch nicht war, als das Nichts schon war und nicht mehr sein wird, wenn das Nichts noch sein wird und so. Und da entwickelt er so eine Aporetik, ein paar solche Widersprüche und fasst das dann auch so zusammen, dass er sagt, das Nichts ist so quasi ein Teufel. Weil wenn man über das nachdenkt, werden die ganzen Sachen, über die man vorher schon auf was drauf gekommen sind, scheinen auf einmal zunichte zu werden. Und dann sagt er, denn einen doppelten Sinn enthält diese eine Aussage, wenn man sagt, also wenn man sagt, was man ja sagen muss, ne, vor der höchsten Wesen, vor Gott war nichts. Und da sagt er, also das müssen wir uns schon erlauben, das zu sagen. Aber das hat einen doppelten Sinn. Das kann man auf zwei Arten verstehen. Der eine Sinn ist der, dass, jetzt zitiere ich wieder, bevor die höchste Wesenheit war, priusquam summa essentia esset, eine Zeit gewesen sei, wo das Nichts war. Das ist der eine Sinn. Und das ist der, der diesem Fredegisius von Tours die Probleme bereitet hat. Dass man sagt, vor Gott war nichts. Man, dass bevor Gott da war, was anders da war, nämlich das Nichts. Ihre andere Bedeutung aber ist, dass vor der höchsten Wesenheit nicht irgendetwas gewesen sei. Das ist die andere Bedeutung. Und das ist der springende Punkt. Den hat er erfasst. Das ist sozusagen ein entscheidender Fortschritt gegenüber allen, die da herumdiskutiert haben und Auswege gesucht haben. Dass nämlich dieses, es war nichts vor Gott, bevor Gott war, war nichts, nicht heißt, dass in irgendeinem Sinn da irgendwas war, sondern ganz einfach heißt, dass von allem, was gewesen sein kann, im ganz gewöhnlichen Sinn, keines war. Das nicht, das nicht, das nicht, das auch nicht. Von allem, was ein Kandidat dafür gewesen sein könnte, da gewesen zu sein, nichts, kein einziges. Also dieses Nichts heißt kein einziges von allen. Ja? Das ist eine ganz, ganz interessante und wichtige Sache. Er bringt dann ein Beispiel. Können Sie sich merken auch, weil dadurch wird es einem wirklich verständlich. Wenn ich sage, ich bin ein Vogel und sage, nichts hat mich fliegen gelehrt, dann kann ich das entweder so verstehen, sagt er, dass dieses Nichts selber etwas bezeichnet, was mich das Fliegen gelehrt hat. Oder ich kann es so verstehen, dass mich nicht etwas Fliegen lehrte. Und das ist wahr. Von allen Dingen, die in Frage kommen können, oder von allen Dingen überhaupt, ist es kein einziges, das mich das Fliegen gelehrt hat. Dieser Gedanke ist ganz, ganz, ganz wichtig zu sehen, dass der da auftaucht im 11. Jahrhundert. Das ist der Kerngedanke, mit dem der für die moderne Philosophie ganz entscheidende Aufsatz von Bertrand Russell über das Kennzeichnen on denoting beginnt, über die Bedeutung des Wortes, der Wörter etwas, nichts, alles. Das alles ist auch nicht ein Gegenstand, sondern heißt, von allen Gegenständen, die es sowieso gibt, von den ganz gewöhnlichen Gegenständen, jeder Einzelne, und nichts heißt, von allen Sachen, die es sowieso gibt, von den ganz gewöhnlichen Gegenständen, kein Einzelner. Dass man von jedem Einzelnen sagen kann, der war es nicht, der war es nicht und der war es auch nicht. Das verpflichtet uns überhaupt nicht zu der Annahme, dass es irgendwas in einem noch so schwachen Sinn gibt, was dieses Nichts wäre. Ja? Also ein ganz eminent moderner Gedanke, der da auftaucht, der in Bezug auf die Wörter den Unterschied macht zwischen solchen, die irgendeine, wenn auch noch so schwache, quasi gegenständliche Bedeutung haben, und solchen Wörtern, die auf eine völlig andere Art und Weise funktionieren, nämlich die sozusagen nur strukturell funktionieren. Ja, ist das, haben Sie das verstanden? Das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Da hat er ein anderes Niveau als die, die da so sich fragen, naja, also sowas begegnen kann man dem Nichts ja nicht und so weiter, aber irgendwie muss es das doch geben und so, wenigstens im Geist, wenn ich es konzipiere. Und er sagt, nein, es heißt schon was. Man versteht, man muss schon verstehen, was es heißt, aber das heißt da nicht irgendetwas Bestimmtes, was diesem nicht korrespondiert, sondern es gibt das, was es wirklich gibt, wenn Sie eine Realität suchen, ist nur die Handlung, das immer wieder zu sagen, der nicht, der nicht, der nicht, der auch nicht. Ja? Der Gärtner war es nicht, der Schneider war es nicht, niemand war der Mörder. Der ist einfach an einem Herzschlag gestorben, wie bei The Trouble with Harry von Alfred Hitchcock. Also das kann man auf diesen Fredigisius von Tours zurückzubeziehen. Ich habe immer wieder mal, wenn ich so, bei den schriftlichen Prüfungen habe ich so, ist es eine Frage, die vorkommt. Nicht? Was sagen Anselm von Canterbury und Fredigisius von Tours zu dem Begriff Nichts? Kommt vor. Jetzt kommt ein dritter Punkt, dritter Zusatzpunkt zu Anselm. Also es gibt eine sehr, 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 sehr wichtige Schrift von ihm, De Grammatico. Das ist ein Text, da reden wir nicht wirklich drüber, also das ist ein Text, der beschäftigt sich eben genau mit dieser Frage. Wortbedeutungen. Und jetzt kann man sagen, bei Wortbedeutung haben wir ja jetzt schon gesehen, das nicht, das hat eine gewisse Bedeutung, aber die verpflichtet uns zu gar keiner Art von Gegenständlichkeit, sondern nur zu der Identität einer Handlung. Wenn ich sage, das ist es nicht, dass ich dann von dem einen, wenn ich sage, der war es nicht, und von dem anderen, der war es auch nicht, dass ich da von beiden dasselbe sage. Nicht? Dass ich dann, wenn ich von dem sage, der war es nicht, etwas anderes meine, als wenn ich von dem sage, der war es nicht. Die Identität der Handlung des Verneinens. Ne? Das ist die Sache. In diesem De Grammatico beschäftigt er sich da systematisch mit dieser Frage. Und er macht dort einen Unterschied, das müssen Sie sich auch merken, er macht dort einen Unterschied, ich meine, den Unterschied haben andere auch schon gemacht. Das Wichtige ist, dass er den jetzt mal terminologisch fasst, diesen Unterschied. Ja? Nämlich, er unterscheidet, wenn Gott gegeben ist, die eine Beziehung, die zwischen dem Wort und dem Gegenstand, den das Wort bezeichnet, also natürlich nur, wenn es einen solchen gibt, ne? Von der anderen Beziehung zwischen dem Wort und seiner Bedeutung. Da reden wir ja gerade drüber. Da hat er jetzt ein eingegebenes Wort und wir können bei dem gegebenen Wort unterscheiden. Da haben wir das Wort, da kommen dann verschiedene Beispiele und jetzt gibt es zwei Beziehungen, in denen das Wort steht. Zu dem Gegenstand und der Bedeutung. Das ist natürlich, was ist der Sinn da jetzt zu sagen, da haben wir noch eine Bedeutung. Das ist ganz klar, nicht? Weil wir ja, das ist ganz einfach zu verstehen, weil wir ja verschiedene Wörter mit derselben Bedeutung, weil wir Fälle kennen, wo verschiedene Wörter dieselbe Bedeutung haben. Wenn ein Wort gegeben ist, also das ist sozusagen die Struktur. Es gibt auch Wörter, die eine, haben wir ja gerade diskutiert, nicht? Wo es fraglich ist, ob es einen Gegenstand gibt. Aber das ist sozusagen die volle Struktur. Es gibt auch Wörter, wo es beides gibt. Und wir werden dann auch gleich sehen in Kürze, besonders interessant ist der Fall von Wörtern, wo das dasselbe ist. Es gibt Wörter, wo es nur eins gibt, es gibt Wörter, wo es beides gibt, es gibt Wörter, wo das dasselbe ist, wenn es beides gibt, und es gibt Wörter, wo es verschiedene Sachen sind, wenn es beide gibt. Ja, prinzipiell. Das ist sozusagen rein strukturell. Und diese beiden Beziehungen haben Namen. Die merken Sie sich bitte. Dieses Appellatio und Significatio heißen die. Appellatio und Significatio. Appellatio ist die Beziehung des Wortes zu dem Gegenstand, der ihm entspricht, und Significatio ist die Beziehung des Wortes zu seiner Bedeutung. Ein Substantiv wie Homo, der Mensch, aber nicht jedes Substantiv, so eins von der Sorte wie Homo, also eine Gattungs- oder Artbezeichnung, hat dasselbe Signifikatum und Appellatum, die Substanz. Mit Mensch. Mensch hat eine gewisse Bedeutung und die Bedeutung von Mensch ist eben genau dieser Gegenstand. Mensch. Und zwar die Substanz von Mensch, sagt er. Ja? Hingegen, ein Adjektiv wie Albus, weiß, da verhält es sich anders. Weiß hat sozusagen nicht selbstständig eine Appellatio. Sondern nur eine Significatio und sollte daher genau genommen grammatisch, das ist auch schon eine sehr moderne Idee, grammatisch ausgedrückt werden als habens albedinem. Nicht? Albus, weiß, aber in Wirklichkeit das Adjektiv hat eben nicht von selber eine bestimmte Appellatio, ist also nur Significatio, also eigentlich nur eine Eigenschaft, nur prädizierbar und sagt nicht selber schon, wovon es prädizierbar ist und sollte also eigentlich immer ausgesprochen werden als ist weiß, habet oder habens albedinem. Ja? Das ist auch genau der Gedanke, dass eben das, finden Sie auch bei Frege, ne, dass das Prädikat eben primär sozusagen was Ungesättigtes ist, einer Vervollständigung bedarf. Während wenn ich sage weiß oder die Weiße, dann habe ich schon eine Substantivierung vorgenommen, die impliziert, dass ich einen Gegenstand besonderer Art, der sich nämlich von den Gegenständen, die weiß sind, noch einmal unterscheidet. Ne? Die gewöhnlichen Gegenstände zum Beispiel hier oder das Papier da, das ist weiß. Aber es ist das Papier, das weiß ist. Von der Weiße selber, ich wüsste gar nicht, ob die weiß ist. Ne? Könnte man ja gar nicht sagen, ob die Weiße solche Weiß ist. Man kann ein paradigmatisches Weiß herzeigen. Aber also daher sollte man eben, wenn man von dem Adjektiv, beim Adjektiv ist eben so, dass man nicht prinzipiell davon ausgehen kann, dass es von selber eine Appellatio hat. Und im Gebrauch, wenn es gebraucht wird in einem Aussagesatz, dann haben wir immer eine indirekte, dann haben wir indirekt eine Appellatio. Also zum Beispiel auch, wenn wir das als Prädikat verwenden, dieses ist weiß, habet albedinem, und wir haben ein Subjekt, das selber gar keinen Inhalt hat, dann haben wir trotzdem einen Referenten, eine Appellatio, nämlich wenn wir sowas sagen wie das da ist weiß. Ne? Das hat ja keinen Inhalt, das da kann alles sein, und trotzdem haben wir einen Satz gebildet, wo wir dem eine Appellatio, also wenn es gebraucht, im Gebrauch hat es einen, so, was soll man da sonst noch dazu sagen? Das wird ein bisschen ausgeführt bei ihm. Also da sagt er mehr dazu. Aber das Wichtige ist, dass er mal diese Unterscheidung terminologisch fixiert. Ja? Das müssen Sie sich merken. Wie nennen wir das heute? Was haben wir heute für? Bitte? Ja, und das nennen wir normalerweise Referent oder Denotation. Referenz oder Denotation. Und das nennen wir Sinn oder eben auf, in der französischen Literatur sowieso Signification oder Konnotation oder so, nicht? Oder Bedeutung, manche, das schwankt terminologisch. Ein sehr wichtiger, bitte? Naja, so ein Grenzfall wäre eben das da, nicht? Ein deiktischer Ausdruck. Ein hinweisendes Fürwort. Ne? Also dann können Sie natürlich noch, okay, also es gibt natürlich noch Grenzfälle, das ist mal eine grobe Unterscheidung, nicht? Also ein Spezialfall klarerweise sind Personalpronomena, ne? Oder einen anderen Grenzfall haben Sie also ich zum Beispiel, ne, das ist so wie dieses oder so, ich weist immer auf etwas hin, aber immer auf was anderes. Ne? Und, scheint aber einen gewissen Inhalt zu haben. Also, bitte? Naja, Personalpronomen eben. Und ein anderer Grenzfall, den wir schon gehabt haben, der da auch nicht so ohne weiteres integrierbar ist, das ist eben das Nichts. Nicht? Klar, also das ist schon klar. Das ist eine prinzipielle, strukturelle Unterscheidung. Da kann man dann sagen, da gibt es so und so viele Fälle. Vielleicht ist gar nicht jeder von diesen Fällen realisierbar, die da möglich sind. Und andererseits gibt es natürlich auch die Rand- und Grenzfälle, die da nicht so einfach unterzubringen sind. Der wichtige Punkt, den ich machen möchte, wenn ich Ihnen jetzt eine kleine Geschichte zu erzählen im Begriff bin, und das ist das erste Kapitel von dieser Geschichte, ist, dass für ihn, er macht diese terminologische Unterscheidung und für ihn ist das noch natürlicherweise so, dass das im Grund schon verschiedene Arten von Wörtern sind. Also dass so ein Substanzausdruck wie, oder so eine natürliche Art, Bezeichnung einer natürlichen Art, wie Säugetier, Löwe, Mensch oder Apfel oder sowas. Eben sowohl eine Appellatio wie eine Signifikatio hat und dass das auch zusammenfallen kann, aber im Adjektive nicht notwendigerweise eine Appellatio haben. Ja, das ist der Punkt. Und der nächste Schritt ist ein Typ, von dem brauchen Sie sich nur den Namen merken, ein Bischof in Poitiers im 12. Jahrhundert namens Gilbert, bei dem wir das erste Mal die Idee zu fassen kriegen, dass man gleichwohl bei jedem Wort zwischen beiden unterscheiden kann. Also der greift diesen Unterschied auf von Appellatio und Significatio, obwohl man nicht, oder der macht ihn auch, das ist eine unsichere Sache, was die mittelalterliche Nachwirkung von Anselms logischer und grammatischer Theorie betrifft, der macht diesen Unterschied auch und der verwendet ihn aber anders, nämlich indem er sagt, das gibt es bei jedem Wort und wenn die Appellatio nicht ein manifester, sozusagen aufweisbarer Gegenstand ist, dann muss sie eben so ein Gegenstand im Geiste sein. Ne? Aber grundsätzlich sagt er, also man könnte auch sagen, der verwendet für eine philosophische Position, die schon viel älter ist. Das Interessante an diesem Gilbert ist eben, für eine philosophische Position, die eigentlich alt und schon durchgekaut ist, verwendet er halt diese Terminologie. Das ist der quasi Fortschritt, der mit dem gegeben ist. Und daraus entwickelt sich dann etwas, was ich Ihnen heute noch ein bisschen beschreiben möchte. Was eine der kompliziertesten und interessantesten Schöpfungen der theoretischen Philosophie der Scholastik ist, eine Theorie, die heißt, sage ich Ihnen gleich von vornherein, als Ankündigung, die heißt Suppositionstheorie. Die Suppositionstheorie der Früh- und Hochscholastik. Bevor ich auf die eingehe, ich erkläre Ihnen dann nur ein paar Wörter im Grund. Fangen wir aber an, den zu adressieren. Also das ist so eine Generation nach Anselm von Canterbury, 1079 bis 1142, Mitte 12. Jahrhundert hat er gelebt. Als noch eine Stellungnahme, das habe ich ja schon vor ein paar Stunden angedeutet, zu dem Universalienproblem. Sein Lehrer, ein gewisser Guillaume de Champeaux, war ein Realist. Also das war einer, der gesagt hat, die existieren, die Genera und die Spezies. Während wir ja bisher nominalistische Positionen hauptsächlich besprochen haben. Und Abelard war auch ein Nominalist. Und das habe ich Ihnen, das ist ja das, was ich Ihnen schon vorausweisend gesagt habe. Im Grund eigentlich schaut so aus, als wäre ein sehr extremer Nominalist, weil er gesagt hat, die existieren nicht und was sind sie dann? Und grundsätzlich mal sind sie einfach Wörter. Er argumentiert sehr, sehr ausführlich, was an ihm interessant ist, ist der große Anteil von negativer Argumentation, gegen Gegenpositionen, gegen alle möglichen Varianten des Realismus. Also so viel von seiner Argumentation läuft darauf hinaus, wir müssen Nominalisten sein, weil es vom Realismus einfach keine Variante gibt, die haltbar erscheint. Muss aber dann doch was Positives sagen. Was sind sie jetzt, wenn es sie nicht gibt? Aber er macht klar, wenn sie die Wörter sind, so sind sie doch nicht die bloße Box, also der Laut, das, was gehört wird, was wir vorher gehabt haben, nicht? Bei dem Anselm, wo Anselm sagt, naja, das genügt nicht, dass der Heide sagt, ich habe schon gehört, sondern er muss sagen, ich habe es verstanden. Also wenn er gesagt hätte, ich habe es schon gehört, dass du was gesagt hast, das hätte auch sein können, brumm, brumm oder so, dann, das ist die Vox. Ja, aber Abelard meint auch, Vox ist nicht gemeint, sondern das Wort vor dem Hintergrund einer Gewohnheit. Und ein Ausdruck, den er dafür hat, das Wort als Institution. Das Wort vor dem Hintergrund seines Gebrauchs, seines eingeübten Gebrauchs. Es ist der Gebrauch des Wortes, der ihm die Bedeutung gibt. Und das ist das Universale, der Gebrauch. Man muss prinzipiell unterscheiden zwischen der Vox, der Sache, und dem Wort mit seiner Bedeutung, die im Gebrauch liegt. Die Bedeutung des Wortes Apfels ist nicht eine Sache, die zusätzlich zu den Äpfeln existiert und beruht auch nicht bloß darauf, dass man sozusagen in einem Lexikon irgendwann einmal diesen Lauten oder diesen Schriftzeichen Apfel eine bestimmte Art von Sache zugeordnet hat. Das ist erst nachträglich möglich in einem Lexikon, sondern besteht in seinem Gebrauch. Das heißt darin, dass nach Einübung von allen von uns in einem Erziehungs- oder einem Lernprozess wir alle cum grano salis, wenn so eine Sache hergelegt wird, uns mit dem Wort Apfel darauf beziehen und wenn Sachen von einem anderen Typ hergelegt werden, wir uns mit dem Wort Gurke darauf beziehen. Ja? Das ist es, der Gebrauch. Ja? Verstanden. Sehr, sehr, in einer gewissen Weise auch eine sehr, sehr moderne moderne Idee. Natürlich gibt es danach Folgeprobleme, je nach der Art der Sache. Also wenn das ein Wort ist, das eine Qualität bezeichnet, dann gibt es läuft sozusagen die Gewohnheit auf einer anderen Schiene. Also da muss man zuerst einmal, da legt man so und so viele Sachen hin und der sagt Apfel, Gurke, Grashalm und Apfel, Gurke, Grashalm und da sagt der Apfel und da kommt die Gurke und da sagt Apfel und dann kommt der Grashalm und da sagt wieder Apfel und dann ist es eben so eine Frage. In unserer Kultur ist es so, dass man dann sagt, na, was du meinst, ist grün, wahrscheinlich. Wir sagen Apfel zu dem und dann bringen wir rote, gelbe Äpfel und sagen, ja, so, also ja, ungefähr, also da werden die Lernprozesse sind kompliziert, das Erlernen einer Sprache und der Eintritt in eine Kultur ist etwas Kompliziertes. Was ich merken müssen ist, Bedeutung ist Gebrauch und das ist seine Variante von Nominalismus und wie wir in dem Gebrauch sozusagen so eine bestimmte Bedeutung stabilisieren, das sagt der Abstraktion dazu. Und die Existenzweise dieser Abstrakta, wenn überhaupt, das nennt er eben Significatio Intellectum. Also er verwendet den Ausdruck Significatio und sagt aber extra Significatio Intellectum. Also das ist ungefähr das, was man heute mit Sinn, Intention und so weiter bezeichnet. Und ist auf die Einzeldinge zu beziehen, also wenn es sich um eine Qualität handelt, ist eben der Bezug von so einem von so einer abstrahierten Bedeutung auf die Einzeldinge, der besteht eben in diesem Lernprozess. Und jetzt kommt noch was Wichtiges, sehr wichtig. Was in diesem Lernprozess stabilisiert wird, also wenn wir von der Abstraktionsseite her sehen, dann sagen wir, es geht darum, eine Gleichheit zu erkennen. Und es geht darum, verschiedene Gleichheiten auseinanderzuhalten. In einer Hinsicht sind die Sachen einander gleich, in einer anderen sind sie ungleich. Und andere Sachen sind dann wieder gleich in der Beziehung. Und was stabilisiert wird, ja, ist eine konstante Einstellung unsererseits zu den Dingen. Ja? Und das nennt er Habitus. Also die Haltung, Einstellung, die Hexis. Also das ist Gebrauch, Der stabilisierte Gebrauch ist die stabilisierte Einstellung unsererseits zu den Dingen. Habitus. Ja? Und das Entscheidende bei diesem Begriff, er bezeichnet unsere Einstellung zu den Dingen und zugleich die Beziehung, die Dinge zueinander haben, beziehungsweise die Verschiedenheiten und Gleichheiten zwischen den Dingen. Habitus hat zwei Seiten bei ihm. Das ist sehr interessant, dieser Begriff des Habitus, weil normalerweise versteht man unter dem Habitus nur die Einstellung, ne? Die man zu irgendeiner Sache hat. Aber was er meint und sehr richtig meint, das ist sehr interessant, dass er das erfasst hat, dass unsere Einstellung zu den Dingen nicht einfach eine Einstellung zu dem ist und eine Einstellung zu dem, also dass wir zu Äpfeln eine andere Einstellung haben als zu Gurken und wieder eine andere Einstellung als zu tragbaren Rechenmaschinen, sondern dass dieses eine Einstellung zu etwas haben, heißt auch immer schon, die Verhältnisse dieser Dinge zueinander anerkennen. Die Dinge selber haben zueinander eine Einstellung. Und diese Einstellung spiegelt sich in unserer Einstellung zu den Dingen. Und wir haben nie sozusagen zu dem einen isoliert eine Einstellung, zu dem anderen isoliert eine Einstellung, sondern zu irgendwas eine Einstellung zu haben, heißt, die Verhältnisse zwischen diesen Sachen anerkennen. Die sich überkreuzenden Linien von Verschiedenheiten und Gleichheiten. Ne? Wie man das bei dem Grün und bei dem Obst gehabt hat. Verstehen Sie das? Sehr wichtiger Punkt. Habitus bei Abelard, nicht nur die ganz gewöhnliche Bedeutung für das Wort Habitus, die wir im Lexikon finden, Einstellung, Haltung und Gewohnheit und so weiter, sondern in diese Einstellung, die wir zu den Dingen haben, geht ein, was für eine Vorstellung wir oder die Einstellung, die Dinge selber zueinander haben, wie sie sich verhalten. Wir müssen unsere Einstellung, ist ja auch ganz klar, nicht? Wir haben irgendwelche Einstellungen zu irgendwelchen Dingen, fängt in der frühesten Kindheit an. Es gibt die Dinge, die man im Mund stecken kann und die man nicht im Mund stecken kann. Das ist eine sehr, sehr grobe Einteilung in der Welt, zwischen allen Dingen in der Welt, die wir korrigieren müssen. Früher oder später, differenzieren. Und dieses Korrigieren müssen heißt ja, mit unserer Einstellung auf das reagieren, was die Dinge von selber. Verstehen Sie das? Sehr wichtiger Punkt, ne? Sozusagen in seiner. Das ist ein Charakteristikum von Abelards es ist nicht so, wenn er zum Beispiel ein Begriff dabei vorkommt, ist die Forma Communis. Das ist das, was also in seiner Signifikatio drinnen steckt. Nicht? Also das, was alle Äpfel gemeinsam haben, ne? Kann man sagen. Aber die Forma Communis, das sagt er selber, die muss nicht zwingend das sein, was wirklich das Gemeinsame von allen Äpfeln ist. Das ist auch ein ganz, ganz interessanter Punkt. Also was für uns die Gemeinsamkeit aller Äpfel ausmacht, muss nicht dasselbe sein wie das, was die fortgeschrittene Molekularbiologie oder Genetik oder so herausbringt, was das Wesen eines Apfels schlechthin ist. Wir wissen schon vorher, wir müssen nicht auf diese wissenschaftlichen Ergebnisse warten, um sozusagen eine Gemeinsamkeit festzustellen. Okay, das ist nur so eine Nebenbemerkung gewesen. Es kommt dann noch etwas über diesen Abelard, aber jetzt erkläre ich Ihnen mal kurz, jetzt werfe ich Ihnen das an den Kopf, was diese Suppositionstheorie besagt. Die Suppositionstheorie geht im Prinzip aus von dieser Position von dem Gilbert. Also der Background dieser Theorie ist, dass wir bei jedem Wort so eine Unterscheidung machen können zwischen dem Referenten und der Bedeutung. Aber sie ist eine terminologische Veränderung. Der Ausdruck Appellatio verschwindet sozusagen zugunsten des Ausdrucks Suppositio. Und während es hier so ist, bei den Texten, die man da als Zeugnisse, einschließlich diesem Gilbert, da man sagen kann, aha, der macht da diesen Unterschied, und heute würden wir sagen, was da gemeint ist, ist Referenz. So ist es bei der Suppositionstheorie so, dass man sagen kann, das ist wirklich eine Theorie der Referenz. Ausdrücklich, ist als solche intendiert, das sagen nicht nur wir dazu, sondern das ist eine Theorie der Referenz. Also die Suppositio, Denotation, Referenz, und das wird jetzt aufgegliedert. Im Unterschied, also hier haben wir nur, gibt es entweder so einen Gegenstand, den das bedeutet, oder gibt es nicht, und außerdem gibt es natürlich auch noch die Möglichkeit, dass wir Bedeutung haben ohne einen Gegenstand. Zum Beispiel größte Primzahl. Na, müssen wir nicht, können wir nicht. Aber Sie alle verstehen ungefähr, was gemeint ist. Hier ist es so, dass so quasi das theoretisiert wird. Das ist nicht mehr nur der eine Pol in einem Gegensatz, sondern das wird selber theoretisiert, was Appellatio heißt. Und das heißt halt jetzt nicht mehr Appellatio, sondern Suppositio. Eine besonders einfache und daher vielleicht fast schon unwahrscheinliche Prüfungsfrage bei einer schriftlichen Prüfung ist, was ist in der Suppositionstheorie der Nachfolgebegriff für Appellatio? Also Suppositio eben. Nicht? Ein Ausdruck kann, das ist jetzt schwer, das richtige Wort zu finden in der Umgangssprache, ein Ausdruck kann, ein und dasselbe Ausdruck kann auf ganz verschiedene Weisen auf Verschiedenes referieren, ohne dass wir gezwungen wären zu sagen, der ist vieldeutig, so wie das Wort Hahn ein Vogel bedeutet und das Ding, wo man das Wasser rausrinnen lässt. Ja? So ist es nicht. Zum Beispiel, und das heißt Suppositio simplex. Die Suppositio simplex ist der Fall, wo der Ausdruck sich selber bezeichnet. Ja? Beispiel, die Aussage, das ist ein Beispiel, ja, Homo hat 4 Buchstaben. Das heißt Suppositio simplex. Der Ausdruck bezeichnet sich selbst. Ja? Wie machen wir das heute? Wie macht man das modern, wenn man einen Ausdruck sich selbst bezeichnen lassen will? Bitte? Na, aber wie macht man es technisch? Na, ganz einfach. Das technische, das einfachste technische Mittel, um einen Ausdruck sich selbst bezeichnen zu lassen. Bitte? Anführungszeichen. Na? Anführungszeichen. Durch Anführungszeichen bildet man aus einem Ausdruck seinen eigenen Namen. Na? Wenn ich einen Namen habe, irgendeinen Namen habe, dann wird das so verwendet, meaning and use, ne? Menschen and use ist da. Wenn ich ihn verwende, dann bezeichnet er immer den Gegenstand, den er eben bezeichnet. Und wenn ich nicht will, dass er den Gegenstand bezeichnet, sondern wenn ich über ihn selber was sagen will, dann setze ich ihn unter Anführungszeichen. Ne? Okay, also hier ist dieses Hilfsmittel der Hervorhebung, ne, durch die. Das ist Suppositio simplex. Entschuldigen Sie, alles zurück. Nein, das ist klar, das heißt nicht Suppositio simplex, das heißt Suppositio materialis, klarerweise. Ne? Ja? Entschuldigen Sie, das darf nicht passieren. Suppositio materialis, ja, ist dieser Fall, wo der Ausdruck sozusagen sich selbst bezeichnet. Suppositio materialis, das ist auch nicht, das der Ausdruck in seiner Materialität genommen. Und dann sagen wir über ihn etwas. Und heute erreichen wir das eben durch Anführungszeichen. Auch wenn wir können es auch im Prinzip in der gesprochenen Sprache auch anders machen, indem wir sagen, das Wort Homo, nicht? Hat 4 Buchstaben. Aber Anführungszeichen sind besser aus verschiedenen Gründen. Suppositio simplex ist eben in Wirklichkeit das, was schon bei Anselm sozusagen als das Zusammenfallen von Appellatio und Significatio bezeichnet worden ist, wenn der Terminus für den allgemeinen Begriff als solchen verwendet wird. Also wenn wir nicht haben Homo hat 4 Buchstaben, sondern die Aussage haben, Homo ist eine Spezies. Mensch ist eine Spezies. Ne? Also dann bezeichnet es sozusagen den ganzen Inhalt. Den ganzen substanziellen Inhalt des Begriffs. Ja? Und das Letzte, was unterschieden wird, ist die Suppositio personalis. Und Suppositio personalis, das ist ja, also materialis, simplex, der Paradefall und Personalis, das Einzelding. Ja, da können wir jetzt wieder, da kann man dann wieder an den Anselm in einer gewissen Weise zurückdenken. Bei der Suppositio Personalis gibt es sehr viele verschiedene Fälle zu aber im Prinzip die Referenz auf das Einzelding. Also zum Beispiel ein Fall von Suppositio Personalis, Omnis homo est animal. Jeder Mensch ist ein Tier. Ja, sehr wichtig, ja, sehr, sehr wichtig. Also das zu unterscheiden, dass das unterschieden wird, diese zwei Fälle. Homo est species und omnis homo est animal. Wir können ja sagen, der Mensch ist ein Tier. Und wenn wir sagen, wir wollen das im Sinne der Suppositio simplex verstanden haben, dann ist unsere Aussage die, dass zum Inhalt des Begriffs Mensch, außerdem, dass er denken kann, dass er ein Tier ist. Ja? Zum Inhalt des Begriffs. Während wenn wir sagen, omnis homo est animal, dann ist das zwar vielleicht in vielen Zusammenhängen eine logisch gleichwertige Aussage, wir können dieselben Schlüsse daraus ziehen, aber hier semantisch wird es unterschieden. Und omnis homo est animal ist mit diesem omnis homo ist gemeint, jeder einzelne Mensch ist ein Tier. Ja, das ist Suppositio, ein Fall von Suppositio personalis. Und da gibt es jetzt dann verschiedene also weiß ich zum Beispiel, unter Suppositio Personalis fällt Folgendes. Also wir haben gesagt, omnis homo, schreibe ich groß, est animal. Und man kann auch eine davon verschiedene Aussage, omnis homo kleingeschrieben, ist animal, wo wir jetzt auf das Wort animal schauen. Ja? Dann haben wir hier für das Wort animal, wie soll man sagen, da haben wir hier ja einen Allgemeinbegriff, genau genommen. Ne? Und würden sagen, hier handelt es sich um einen Fall von Suppositio simplex, könnten wir versucht sein zu sagen. Und wahrscheinlich ist es auch möglich, es so zu verstehen. Aber die Theoretiker da meinen, man kann es auch so sehen, dass wir schon meinen, dass jeder Mensch sozusagen ein einzelnes Tier ist. Ja? Aber es ist insofern ein besonderer Fall, als nicht jeder Mensch dasselbe Tier ist. Also sehr pfiffige, brauchen Sie sich nicht weiter. Was Sie wissen sollten, ist nur, ich entschuldige mich noch einmal für meine Blödheit, dass ich da nicht aufgepasst habe, dass es sich hier darum handelt, nicht nur Referenz von Bedeutung oder Signifikation zu unterscheiden, sondern in der Referenz selber verschiedene Fälle zu unterscheiden. Und ein besonderer Punkt ist eben, dass bei dieser Suppositio Personalis jetzt sozusagen eingebaut werden kann, etwas, was also die sich für Logik ein bisschen interessieren, sozusagen eine Ansätze einer Quantifikationstheorie. Weil hier kann es heißen Omnis, Homo ist Animal, oder es kann natürlich auch heißen, mancher Mensch ist ein Tier, könnte man sagen, oder kein Mensch. Ist ein Tier und so. Und man hat immer Fälle von Suppositio Personalis, ist immer das Einzelne gemeint. Und da fällt eben dann diese Sache von dem Nichts drunter, von dem Anzählen. Da können Sie das jetzt rubrizieren. Der nimmt das weg, indem er sagt, alle Gegenstände einzeln genommen sind von der Art, dass wir sagen müssen, das ist er nicht, das ist er nicht, das ist er nicht. Ja? Also Ansätze einer Quantifikationstheorie in der Suppositio Personalis und die große Unterscheidung von Materialis, Selbstbezug, sozusagen des Ausdrucks, Simplex, Bezug auf das Allgemeine und Suppositio Personalis, Bezug auf einen einzelnen Gegenstand. Und zwar in Vielheit, in wirklicher Einheit oder in sozusagen ja, Allheit. Ne? Haben Sie das ungefähr? Also der Witz ist der, die Suppositionstheorie geht aus dieser Dings so hervor, dass wir da zwar einen Gegensatz haben, einen systematischen, aber hier in der Suppositionstheorie wird über die eine Seite des Gegensatzes noch einmal eine sehr, sehr wichtige Differenzierung angebracht. Das ist eine Theorie, die gibt es heute nicht mehr, aber die könnte es heute auch noch geben. Nicht? Also von dieser Theorie ausgehend könnte man sehr, sehr viele ganz moderne, heute aktuelle Fragen von Referenztheorien und Unterscheidung von Eigennamen und Allgemeinbegriff und so weiter, könnte man da noch aufbauen. Nicht? Und viele, in vielen Texten, die es da gibt, sind die Leute in Einzelheiten sehr, sehr weit gekommen. Trotzdem ist es natürlich nicht eine Theorie von der Einheitlichkeit, von der durchgehenden Einheitlichkeit, die die modernen semantischen Theorien von Frege angefangen bis heute anstreben. Keineswegs immer erreichen. Aber das ist schon eine Sache, die für jemanden, der sich für Geschichte der Logik interessiert, immer interessant bleiben wird. Referenz wird aufgegliedert und insbesondere bei der Suppositio Personalis eine Quantifikationstheorie. Bezug auf das Einzelne heißt eben nicht nur Bezug auf das eine Einzelne, sondern auf die Gegenstände als Einzelne. Alle, einige, keiner. Ja, ist das? Jetzt noch eine letzte Sache. Also das ist, da gibt es Ansätze dazu bei Abelard, der macht das, aber der allein ist nicht der große Mann in dieser. Jetzt etwas, was noch sehr, sehr wichtig ist in Bezug auf Abelard, das ist so eine Art von anderer. Also Sie können ja schon erkennen, dass das kein Antitheoretiker war. Also das war ein Nachdenker. Eine Art von Rationalist. Und eine wichtige Sache, die er geschrieben hat, die eine sehr enorme Wirkung im weiteren Verlauf des Mittelalters hatte, ist eine Sammlung von Textstellen. Eine Sammlung von Textstellen einfach. Zitate von Kirchenvätern und so weiter unter dem Titel Sic et non. Ja und nein. Und das ist eben, das ist eine Sammlung von Aussagen, die immer so paarweise sich widersprechen. Ja? So kann man sagen, so kann man sagen. Oder die in Spannung stehen zueinander. Also zum Beispiel erste Questio, das erste aufgeworfene Problem, der Papst Gregor der Große, Ende 6. Jahrhundert, hat gesagt, der Glaube darf nicht nur durch Vernunft erreicht werden, kennen wir, nicht? Von Anselm und von allen. Andererseits aber, die Heiden und Heretiker kann man ja eigentlich nur durch Vernunftargumente bekehren. Und das steht so da. Ne? Problem. Denkt drüber nach, Leute. Oder andere. Also ganze Menge anderes. Diese ganzen Rätselfragen. Ne? Alle diese Fragen, in denen man sich verfangen kann, aber nicht einfach als Fragen, so wie ich Ihnen das aus dem Monolog und von Anselm vorgelesen habe, sondern immer mit einer Autorität. Die eine Autorität sagt so, die andere sagt so. Was soll man machen? Und das Wichtige ist, dass in diesem Text dann auch sozusagen eine Reihe von Prinzipien oder Ideen angegeben wird, wie man solche Fragen zu behandeln hat. Das ist sehr wichtig. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Das hat lang nachgewirkt. Die klingen sehr, sehr simpel. Aber das Wichtige daran ist, dass das mal jemand gesagt hat. Ja? Und dass das Dinge sind, an die man sich halten kann. Also, wir begegnen die sogenannten Konkordanzregeln. Regeln, wie wir das zur Übereinstimmung bringen können. Ne? Wie bringen wir diese jeweiligen Gegensätze zur Übereinstimmung? Regel 1, wenn du was nicht verstehst, ist es immer deine eigene Dummheit. Primär. Man hat von der eigenen Dummheit auszugehen. Das ist so eine Regel, die taucht auch bei Descartes dann interessanterweise noch auf. Fehler bei sich selbst. Zuerst mal schauen, ob man selber den Fehler gemacht hat. Zweitens, Mehrdeutigkeiten, Unklarheiten durch semantische Interpretation, durch Analyse der Bedeutungen zu beheben versuchen. Der eine sagt so, der andere sagt so. Wenn wir die Möglichkeit eliminiert haben, dass wir einfach zu blöd sind für die Frage, dann kommt als zweites Mittel nachschauen, ob die auch wirklich genau das Gleiche meinen, wenn sie sagen, das ist so, und der andere sagt, nein, es ist nicht so. Ob die überhaupt von dem Gleichen reden. Bedeutungsanalyse. Dritte Variante, Textkritik ganz im Allgemeinen. Ist das überhaupt ein konsistenter Text, den ich da vor mir habe? Oder besteht es aus irgendwas, was der sowieso geschrieben hat und der andere hat es abgeschrieben und die Hälfte weggelassen und der Dritte hat das nochmal abgeschrieben und nochmal 50% dazugelegt aus seiner eigenen Küche? Nicht so, ja? Textkritik. Vierter Punkt, sehr wichtig. Immer bedenken, dass auch große Autoritäten von Meinung zu Wahrheit übergehen. Also manches geschrieben haben, wo sie sich zuerst mal nur gedacht haben, das könnte so sein und vielleicht später doch drauf gekommen sind, dass es anders ist. Ja? Das spielt eine sehr, sehr große Rolle im Hinblick auf die Auslegung des Augustinus. Weil der heilige Augustinus eben selber ein Bekehrter ist und dann als Bekehrter noch einmal ein, zwei sozusagen sehr bedeutende theoretische Wendungen vollzogen hat und also für sehr gegensätzliche Positionen in Anspruch genommen werden kann. Fünftens, immer beachten, ob es sich um einen exoterischen oder einen esoterischen Kontext handelt. Also ob sozusagen für alle geredet wird oder ob sich eine bestimmte Aussage an Leute adressiert, die schon einen Expertenstatus oder ein Vorwissen zumindest haben. Ja? Auch ein wichtiger Punkt. Ne? Eine Aussage, die sich an alle wendet und dazu da ist, alle von etwas Bestimmtem zu überzeugen, muss nach dem suchen, nach dem Argument suchen, was halt am wahrscheinlichsten überzeugt. Und nicht das, was sozusagen das wissenschaftlich am besten Geeichte ist. Weil dann müssen wir den Leuten erst die Wissenschaft bleiben und sagen, man kann nicht darauf warten, dass alle das und das studiert haben. Klar, nicht? Also man kann nicht von jedem, der den Führerschein macht, verlangen, dass er Automechaniker lehre. Na? So. Letztlich überhaupt die allgemeine Ermahnung, berücksichtigt immer den Kontext, na? In dem eine Sache steht. Man kann nicht sozusagen etwas, was zu einem bestimmten Zweck für ein bestimmtes Auditorium gesagt worden ist, mit allem anderen in dieselbe Kategorie. Eine wichtige, das ist es jetzt eigentlich über den Abelard. Also wenn Sie sich merken wollen, eine prononcierte, sehr interessante Stellung zum Universalienproblem mit dieser Idee, wir sind Nominalisten, aber es ist nicht nur die Vox, sondern es ist das Wort im Gebrauch. Wodurch ist der Gebrauch stabilisiert? Das erklärt dieser Begriff Habitus. Unsere Einstellung zu den Dingen impliziert aber auch sozusagen einen Anteil, den die Dinge selber dazu leisten, wenn sie uns nämlich in unseren gröberen oder falschen Einstellungen korrigieren und wir von den Dingen, wie sie sich zueinander verhalten, lernen, wie wir uns ihnen gegenüber einstellen sollten. Das ist ein wichtiger Punkt. Dann von da ausgehend diese Significatio Intellectuum, also in welcher Weise können solche Bedeutungen dann quasi seiend oder existiert, aber also das kommt schon ein bisschen dem nahe von dieser Existenz im Geist, nicht? Aber bei ihm ist eben klar, was er meint, ist eben der Habitus. Der wichtige Punkt hier ist eben der, dass er auf der einen Seite da steht eigentlich von dem, wie man dieses im Geiste haben verstehen kann. Ich habe Ihnen am Anfang gesagt, im Geist haben, das Problem ist immer, heißt, dass ich diese geistige Operation vollziehe, auch dass da etwas ist. Und bei Abelard haben Sie eine Antwort, nämlich im Grund eigentlich nein, es geht um die Operation als solche, um den Gebrauch, um die Einstellung und die Bereitschaft, wie der Apfel zu einer Sache zu sagen, die so ausschaut und beim nächsten Mal auch wieder Gurke zu der Sache zu sagen, die so ganz anders ausschaut. Ja? Aber in einem anderen Kontext zu beiden dasselbe zu sagen, essbar. Oder wenn es alt ist, ungenießbar. Also, ja, das ist der zweite Punkt und da sieht man dann Beziehungen zu dieser Suppositionstheorie, aber die kann man ursprünglich, da haben wir jetzt keine einzelnen Autoren, bei der ist eben das Wesentliche diese Aufgliederung dieses Appellatio, des Referenzbegriffs. Ja? Referieren auf sich selbst, referieren auf eine Allgemeinheit, referieren auf das Einzelne. Das, dem Wort sieht man es nicht an, dem Wort selber sieht man es nicht an. Und unter Umständen sieht man es auch dem ganzen Satz nicht an. Also hier zum Beispiel, omnis homo est animal. Wenn man das aufschreibt, haben zwar, der Gedanke ist schon jetzt ein bisschen, natürlich nicht ausgesprochen, aber kann man schon hineindenken, sowas wie Tiefenstruktur. Ne? Oberflächenstruktur gleich, Tiefenstruktur verschieden, könnte man sagen, wie hast du es gemeint? Ne? Wie hast du es gemeint? Hast du animal so gemeint oder so gemeint. Ne? Muss man unter Umständen erst auspacken. Ne? Wie diese Anekdote, ein Fall von nur um Tiefenstruktur, nicht? Wie Tiefenstruktur und Umgangssprache, ein Beispiel von Bertrand Russell in einem ganz anderen Kontext. Er hat einen Freund eingeladen zum Segeln und der kommt und sagt, ich habe mir vorgestellt, dass dein Boot viel größer ist. Antwort, nein, mein Boot ist auf keinen Fall größer, als es wirklich ist. Das ist einer der das ist nicht sozusagen eine Rüge für den. Er hat schon was gesagt, was grammatisch ganz in Ordnung ist. Ich habe mir vorgestellt, dass dein Boot größer ist. Ja? Und der legt sozusagen dann aus den Ausrutschen und sagt, nein, mein Boot ist immer genauso groß, wie es ist. Und ich, na, warum ist das möglich? Weil man es auch, weil man unter dieselbe grammatische Oberfläche eine andere logische Tiefenstruktur legen kann. Die zu analysieren, ist gar nicht so leicht. Das ist eine Prüfungsfrage. Jetzt aufzuschreiben, wie sich die beiden Lesarten, die beide berechtigt sind, sozusagen jetzt wirklich in der tiefen Struktur voneinander unterscheiden. Okay, das haben wir hier. Und Einführung einer Ansatz für eine Quantifikationstheorie. Also Ansatz dafür, dass man in einer übergreifenden Theorie den Unterschied erklären kann oder die Unterschiede erklären kann, die in der aristotelischen Syllogistik einfach so hingelegt werden. Man kann sagen, alle sind es, einige sind es oder, ne? Gut. Jetzt machen wir dann gleich Schluss für heute, ein kleines Stückchen. Geht es ja noch aus, ich kann noch einen fast 5 Minuten. Ne? Ich kann noch einen bedeutenden Mann erwähnen, Namen nur. Ne? Aber in dieser Tradition des Sigenon, ein Buch, das genauso, mindestens eine genauso große Wirkung hat, die Sententie von Petrus Lombardus. Ja? Petrus Lombardus, der also eben da aus Oberitalien, aber eben Bischof von Paris war eine Zeit lang und in dem Umkreis sozusagen dieser Leute, wo auch Abelard hingehört hat, dort zu Hause war. Das Sentenzen, die Sentenzensammlung, das ist auch so etwas Ähnliches wie dieses Sic et Non. Das ist eine Sammlung von wichtigen, das spielt für die Philosophie eine große Rolle, dass es das gegeben hat, eine Sammlung von philosophisch interessanten Sätzen und Lehrmeinungen einfach. Und das ist bis ins weit 16., 17., ich glaube wirklich noch im 17. Jahrhundert, ist das kommentiert worden. Also diese Sentenzie von Lombardus und ein eigenes literarisches Genre sind dann die Sentenzenkommentare geworden. Also man hat, wenn man, warum ist das wichtig? Warum ist das wichtig? Weil es damit einen Text gibt, mit dem man einen eigenen, sagen wir jetzt, entweder Philosophieunterricht oder einen Unterricht in den philosophischen Problemen der Theologie aufbauen kann. Das ist das Entscheidende. Diese Leute, so wie Anselm, der sitzt da, denkt nach, korrespondiert mit ein paar Leuten und liest die Heilige Schrift und gewisse Philosophen, ne? Oder so. Ja? Alles auf eigene Faust. In dem Moment, wo das sowas da liegt, solche Sammlungen wie Sic et Non oder die Sentenzie, das ist eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass eine Art regelmäßiger Unterricht beginnen kann in dieser Disziplin. Das ist von einer ganz, ganz entscheidenden Bedeutung. Ne? Und daher sind solche Sentenzen, Kommentare, die dann da geschrieben worden sind, die sind schon mal eine Form, die geben eine Form vor für die Entwicklung von Denkströmungen. Ne? Weil der eine, der nimmt sich da diese und jene Abschnitte heraus und entwickelt in einem Kommentar eine eigene Meinung. Auf die können sich dann wieder andere beziehen. Das ist ein Weg, wo sich die eigentlich philosophische Diskussion zwar noch irgendwie anhängt an diese theologischen Rätselfragen, aber anfängt sozusagen was Selbstständigeres zu werden. Das ist absolut die Voraussetzung dafür, weil es ja die alten Texte in dem Sinn nicht gegeben hat, so greifbar. Die waren ja eben dann hauptsächlich in sowas, über sowas zugänglich. Damit werde ich heute Schluss machen. Das ist sozusagen der Ansatz oder der Trailer für etwas, womit ich nächstes Mal beginnen werde, Hochmittelalter. Und ich werde damit beginnen, Ihnen den Wandel der Institutionen mal ein bisschen nahe zu bringen. Also der nächste große Philosoph, über den wir reden, viel zu kurz, sehr kurz nur, ist Thomas von Aquin. Aber davor schieben wir ein bisschen ein Resümee, wie sich die Gesamtsituation, in der diese Philosophie sich entwickelt, radikal verändert oder auch schon verändert hat zum Teil gegenüber dieser Ausgangslage im frühen Mittelalter. Nicht? Also bei diesem Übergang von Boethius zu Alcuin, diese 300 Jahre. Das ist jetzt dann eine völlig andere Situation. Da gibt es andere Institutionen. Wir hatten da die Klöster. Jetzt kommen eine ganze Menge sehr schnell verschiedene andere Institutionen dazu. Und es ändert sich was in den Mitteln, sozusagen da in den materiellen Voraussetzungen des Philosophierens. Wenn es solche Bücher gibt, wenn die Art von Diskussion oder Disputation, die geführt wird, sozusagen in anderen Räumen und von anderen Menschen geführt werden kann. Also das schieben wir noch vor den Thomas bis nächste Woche.